Das sind die Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Sonntagszeitung. Ja, die Corona-Pandemie zehrt an den Nerven. Immer neue Mutationen stellen unsere Geduld auf eine harte Probe. Was heisst das für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate? Zeichnet sich ein ewiger Lockdown ab oder gibt es jetzt wirklich langsam die Möglichkeit, dass die Massnahmen gelockert werden? Nicht zuletzt, weil es jetzt offenbar endlich mit den Impfungen vorwärts geht, weil man offenbar jetzt endlich auch mehr könnt testen. Über das wollen wir diskutieren, aber nicht nur über das, sondern auch andere Themen anschneiden und diskutieren. Zum Beispiel, was ist mit diesen Demonstrationen? Sind die schuld, dass die Fallzahlen jetzt nicht mehr sinken, dass die sogar steigen? Und an was orientieren wir uns eigentlich längerfristig, um aus dieser Krise rauszukommen? An welchen Parametern, die da entscheidend sollen sein? Über das diskutieren wir. Und zwar mit dem Hugo Sachs. Er ist Infektiologe und ehemaliger Leiter der Spitalhygiene am Unispital Zürich. Und er ist uns per Video zugeschaltet. Vor allem auf Dionne Ferri. Sie ist Nationalrätin der Sozialdemokratischen Partei Kanton Aargau. Und sie sind auch Mitglied der Nationalrätlichen Gesundheitskommission. Mhm. Monika Rüger ist bei uns, Nationalrätin SVP Kanton Obwalden. Und sie sind bekannt worden mit der Initiative Beizen für Bürzer. Sie haben dafür gekämpft, dass mindestens für Handwerker Beizen können offen sein, dass die irgendwo an einem warmen Ort sich verpflegen können. Und der Markus Sommer, unser Stammgast, Historiker und neuer Verleger und Chefredakter vom Nebelspalter. Herzlich willkommen allen. Danke vielmals, dass Sie da sind. Monika Rüger, reden wir über die Aktualität. Wir hatten eine grosse Demonstration in Liestal. Wir haben jetzt die Demonstrationen oder Krawallnächte, muss man sagen, in St. Gallen. Aber wenn man so eine demokratische Meinungsäußerung wie in Liestal nimmt, mit mehreren tausend Leuten, ist das verantwortungslos gewesen?
Das in Liestal ist mir einfach, die Bilder, die ich auch gesehen habe, in der Presse oder in Interviews, ist mir etwas aufgefallen. Das sind eigentlich ganz normale Leute gewesen. Also eigentlich, der Durchschnittsschweizer ist ja nicht der, der geht, wahrscheinlich das Leben lang nicht einer ist, demonstrieren. Aber das ist mir aufgefallen. Das sind Mieter gewesen, das sind Männer, Frauen gewesen, die irgendwo, einfach vermutlich sich einfach beschnitten gefühlt haben in ihren Grundrechten. Es bräuchte ja auch Mühe können, das in Ausdruck zu bringen. Und das hat mich schon irgendwo auch nachdenklich gemacht. Ich glaube, es ist auch sehr friedlich abgelaufen, was ich auch können sehen und lesen. Natürlich in St. Gallen, dass die Jungen das Ventil ein bisschen übertrieben haben und abgelassen haben, ist sicher nicht zu tolerieren, dass es Sachbeschädigungen gibt, das ist klar. Aber irgendwo ist es doch eine bedenkliche Situation, dass die Leute sich heute eigentlich nur noch so den Ausdrucken haben, eigentlich auf eine friedliche Art mit der Kundgebung, dass sie sagen, irgendwo stimmt es für sie nicht mehr. Also, dass sie,
ein Ausdruck von dem Unwohlsein.
Ja, ich glaube, die Leute sind sehr, sehr gut auch informiert. Ja, ich glaube, die Leute sind sehr gut informiert. Die wissen genau, was abgeht in dieser Schweiz. Und sie können, glaube ich, einfach die Massnahmen nicht mehr nachvollziehen. Also der Erfolg eigentlich, den man damit will, mit dem strengen Lockdown. Sie können das eigentlich nicht mehr mittragen. Und das ist, glaube ich, der einzige Moment oder Ausdruck, wo sie sagen können, wir fühlen uns eigentlich in unseren Grundrechten beschnitten oder auch in der Verfassung, wo steht, sie haben das Recht auf Arbeit und ihnen wird eigentlich über Monate jetzt schon die Arbeit verweigert, dass sie nicht arbeiten dürfen.
Also ich spüre ein relativ grosses Verständnis für die Leute, die die Nase voll haben, Frau Ferri. Wie tun Sie das werten? Ich meine, die Leute sind ich glaube, fast der allergrösste Teil ohne Maske zum Beispiel demonstrieren und es gibt Leute, die sagen, ja, die sind schuld, wenn jetzt die Fallzahlen steigen.
Also ich finde es voll in Ordnung, wenn die Leute ihre Unmut kundtun. Die Mittel haben wir, die demokratischen Mittel. Wir dürfen auf die Straße. Ich finde es einfach sehr schade, dass sie eben halt dann die Regeln durchbrechen, wo das BAG sagt, dass die müssen eingehalten werden. Ich verstehe auch, ich habe ein Verständnis dafür, dass man jetzt unmutig ist, dass man will, dass es schneller geht, vorwärts geht, da habe ich Verständnis dafür. Aber ich frage halt dann immer, was ist die Alternative? Also überlegen sich dann die Leute auch Alternativen dazu? Oder werden sie die Verantwortung übernehmen, die jetzt das BAG respektive den Bundesrat hat? Und dann, wenn man so mit so Leuten diskutiert, dann merkt man schon, dann kommt man dann schon auch in Erklärungsnotstand. Ich kann so Kundgebungen ohne Probleme tolerieren, wenn sie nicht gewalttätig sind. Also das, was jetzt am Wochenende passiert ist mit den Jugendlichen, das bedauere ich sehr, weil wenn Gewalt ins Spiel kommt, Demolationen, Zerstörungen, dann habe ich grosse Mühe damit, das zu akzeptieren.
Gut, ich glaube, das muss man fast trennen, oder? Also ich will nicht über die Gewalt diskutieren, das ist einfach ein No-Go, das ist ganz klar.
Und was dort ein Liestl war, hätte man noch in der Zeitung lesen können, aber ich weiß nicht, ob es beleidigt ist, dass es dann unterwandert wird, noch von Rechtsextremen oder allenfalls auch von Linksextremen. Und wenn diese Leute natürlich dann eine Plattform suchen, für ihre Sachen noch zu platzieren, dann ist das nicht gut. Also die Organisatoren haben dort schon auch eine Verantwortung, finde ich, dass sie anschauen müssen, dass es einerseits friedlich bleibt. Gut wäre noch Masken tragen, aber das kann man ja von diesen Leuten fast nicht erwarten, weil sie sind ja gegen diese Massnahmen. Und dass sie nicht unterwandert werden.
Markus Somm, wie ist das bei Ihnen angekommen? Wir haben die zwei unterschiedlichen Interessen. Einerseits Meinungsäußerungsfreiheit, aber andererseits Verantwortung, dass dort nicht ein Superspreader-Event daraus entsteht.
Ich meine, letzten Sommer haben wir natürlich auch relativ früh wieder grössere Veranstaltungen zugelassen. Hat der Bundesrat sich wahrscheinlich geirrt. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht irren sich jetzt einmal Demonstranten, kann schon sein, aber ich meine, das grundsätzliche Problem bleibt ja, dass wir sind extrem fixiert auf die Fallzahlen. Das ist das Hauptproblem, das wir immer sehen und das tut die Politik wahnsinnig stark prägen. Und ich glaube schon, dass man halt grundsätzlich darüber reden muss, oder? Sind jetzt Fallzahlen wirklich das entscheidende Kriterium überhaupt? Weil das merken wir ja alle und da sind wir uns ja wahrscheinlich auch einig. Wir können das nicht einfach jetzt so weitermachen. Es geht nicht. Wir können jetzt nicht nochmal 2 Monate, nicht nochmal 3 Monate. Das wissen wir eigentlich alle. Auch alle Politiker wissen es. Und ich glaube, man muss jetzt ganz, ganz anfangen, intensiv darüber diskutieren, wie kommen wir aus dem raus. Wir sind fast in einem mentalen Lockdown, oder? Dass wir das Gefühl haben, wir haben jetzt das finde ich richtig, was Sie sagen, Frau Ferri, oder? Wir müssen über Alternativen jetzt anfangen zu reden. Weil letztlich wissen wir ganz genau, das spüren wir alle, die Leute halten das nicht mehr aus. Es gibt Suizid, es gibt Angebote, eine Hand wird überstürmt. Die Leute gehen zum Psychiater. Es geht nicht mehr. Wir können nicht einfach ein ganzes Land. Unser Lockdown ist ja noch relativ verhältnismäßig okay. Also wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ist das immer noch okay. Aber gleichzeitig wissen wir, die Leute machen das nicht mehr lange mit. Und das ist auch für den Bundesrat wichtig. Ich finde, der Bundesrat muss sich das auch gut überlegen. Das gehört ja auch zu der Verantwortung. Dass man Sachen macht, wo man weiss, hey, das kann ich vermitteln. Die Leute finden das okay. Und wenn ich merke, ich kann es nicht mehr richtig vermitteln, dann muss ich Politik
also,
ändern.
Also das muss sich auch eine Regierung bewusst sein.
Absolut.
Ja?
Genau, meine, es gibt nicht nur das Risiko, dass die Fallzahlen hochgehen, sondern es gibt das Risiko, dass wir viel, viel zu viele Leute wie verlieren in diesem Prozess. Schüler, Studenten, wir haben selber 5 Kinder, wir beobachten das auch mit einer gewissen Sorge. Wie zum Beispiel in der Schule läuft natürlich nicht so viel, wie das normal ist. Da gehen ganze Monate und jetzt bald ein Jahr an Ausbildungszeit weg. Und das ist auch eine Verantwortung, die man überlegen. Und eben über Alternativen. Wir müssen intensiv jetzt über andere Politikarten reden. Was können wir sonst machen? Weil der Lockdown, der geht so nicht ewig weiter und das wissen wir.
Also ich bin nicht ganz einig. Wenn ich sage über Alternativen, heisst das nicht, dass ich die Massnahmen jetzt nicht richtig finde. Das muss man differenzieren.
Nein, das habe ich nicht so verstanden. Ja, gut, aber wir müssen Alternativen zu den Massnahmen überlegen.
Und was ich auch nicht glaube, ist, dass uns ein Grossteil nicht mehr folgt. Also dass, ich glaube, der Grossteil der Bevölkerung versteht nach wie vor, dass wir etwas machen müssen und sie die Massnahmen auch mittragen. Wichtig wäre für den Teil, der das heute noch mitträgt, Perspektiven aufzeigen. Oder was heisst jetzt, dass der Bundesrat hat einmal gesagt, ab Juli kann man mehr oder weniger wieder, also ab dem Sommer kann man mehr oder weniger wieder das alte Leben leben. So Perspektiven, oder? Braucht die Bevölkerung, dass sie noch mittragen
mögen. Ich schlage vor, dass wir nachher konkreter werden, wie so ein Weg könnte aussehen. Ich würde aber gerne Hugo Sachs fragen, der uns zugeschaltet ist, wie er die Spannung, das Spannungsfeld anschaut zwischen dem, ob die Leute das überhaupt noch mittragen, wie weit, und sich auch an einer Demonstration äußern, obwohl das vielleicht auch epidemiologisch gesehen nicht unbedingt das Gescheitste ist.
Ich glaube, das ist, wir sind in einer Pandemie. Das ist ein schwerer Zustand. Das ist ein Zustand, der für alle schwierig ist zu tragen. Aber wir haben ja eigentlich eine Alternative, eine Seitenperspektive. Und das ist die Impfung, das ist die Möglichkeit, eine Immunität herzustellen, künstlich gegen die Krankheit. Und das ist etwas, wo man jetzt eine gewisse Geduld braucht, bis die Impfungen wirken. Und in dieser Zeit sollte es möglichst nicht wahnsinnig viel Fälle geben, weil sonst haben wir das Problem, dass die Möglichkeit von Varianten einfach gross wird und man dann mit den Impfungen immer hinten anhinkt. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt schauen, dass die Fallzahlen tief bleiben, also die Ansteckungen tief bleiben, dass das Virus sich nicht mutieren kann und gleichzeitig Gas geben bei den Impfungen. Dass man in der Bevölkerung den schweren Zustand merkt, das ist sicher so, dass man kann, seine Meinung äußern kann, ist auch so. Aber was man natürlich auch muss sehen, das ist, es ist relativ einfach, dass man sich nicht ansteckt. Es ist Distanz, es ist Massenvertrag, es ist Händehygiene, es ist nicht in einem geschlossenen Raum ohne Lüfte zu bleiben über längere Zeit. Und das ist etwas, wo jede Bürgerin und jeder Bürger in der Schweiz kann umsetzen. Und das resultiert dann in der Fallzahl. Das ist eine Art wie auch eine Manifestation. Es ist auch eine Abstimmung, wo jeder Einzelne kann seine Stimme dazu beitragen.
Ich würde gerne eine Frage anschliessen, nachher wieder zurück da in die Runde im Studio, Herr Sachs. Ich stelle mir so vor, dass wir jetzt eigentlich eine ideale Kurve finden zwischen der Zahl von Impfungen, die steigt, und der Zahl der Fälle, wo man dann langsam kann, ja, riskieren kann, dass es ein bisschen mehr Fälle gibt, bei den Leuten, die aber nicht gefährdet sind, also nicht Risikopatienten oder sehr alt, und dass man dort einen idealen Weg für den Ausstieg findet. Und ich bin der Meinung, dass der relativ gleich müsste passieren, aber vielleicht können Sie mir eine Zeitlinie angeben, wie Sie das einschätzen. Ich meine, wenn man jetzt vom Sommer redet, erst vom Juli oder vom Herbst sogar, dann finde ich das furchtbar.
Ja, ich meine, man muss schon sehen, die Epidemie, das ist etwas Furchtbares. Es sterben sehr viele Leute, es werden sehr viele Leute krank und es werden auch die nicht sterben, haben über längere Zeit Symptome. Es ist etwas Schlimmes, was da passiert. Und das, denke ich, tut auch die Mehrheit der Bevölkerung sehen. Und deshalb sind auch Massnahmen natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Wichtige, ich muss das vielleicht nochmal ein bisschen klarer sagen, wichtig ist zu wissen, jetzt für alle, dass jede Person, die sich ansteckt, wo das Virus sich kann vermehren kann, jede Virusvermehrung, und das sind ja Millionen von Viren, die bei jedem Mensch hergestellt werden, die haben die Möglichkeit, dass es einen Fehler gibt und so eine Mutanten entsteht. Und viele von diesen Mutanten, die funktionieren nicht gut und sind darum nicht wichtig. Aber manchmal gibt es dann eben durch Zufall unter Millionen von neuen Viren, die gebildet werden, einige, die resistent sind, zum Beispiel gegen die Impfung oder gegen das Immunsystem, das sich gebildet hat, das nicht mehr kann wirken. Und solche Mutanten, die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, wenn sich mehr Leute anstecken. Und darum muss man eben auch in der Verbreitung von dem Virus, auch wenn sich nicht ältere Leute anstecken, schauen, dass sich etwas wenig Leute anstecken, damit es keine neuen Mutanten gibt, damit die Impfungen, die man jetzt schon verabreicht hat und noch verabreichen wird, auch ihre Wirkung zeigen. Und man nicht wieder muss von vorne anfangen mit den Impfungen, mit einem neuen Impfstoff.
Danke vielmals. Herzlichen Dank. Ich würde gerne zurück in die Runde gehen. Als Leute, die im Parlament sitzen und auch an dem Covid-Gesetz mitgearbeitet haben, Monika Rüegg, was heisst das jetzt konkret? Was machen wir, was muss passieren in den nächsten paar wenigen Wochen?
Also das Covid-Gesetz ist ja sicher mal für das gemacht worden, dass die man verboten hat, arbeiten, dass die auch die nötige finanzielle Unterstützung bekommen. Aber der Herr Sachs hat etwas vorher angesprochen, wo man eben generell sich fragen muss, ist es eigentlich die richtige Strategie, die wir gefahren sind? Weil die Ansteckung, wir wollen ja eigentlich die Ansteckungen möglichst schnell oben abfahren, minimieren. Und die Ansteckungen passieren ja vor allem auch in der Gesellschaft oder im Arbeitsumfeld. Und Jetzt ist eigentlich die Frage, fahren wir da eigentlich richtig, was wir machen? Jetzt sollten wir dann nicht auch sagen, wir müssten viel mehr eben die, die da jetzt angesteckt werden, möglichst schnell probieren, die Fallzahlen oben abzubringen. Sprich, man hätte ja zum Beispiel können sagen, wir dient alle, die im Arbeitsprozess sind, vielleicht einmal impfen, oder? Wir haben viel zu wenig Impfstoff. Das ist ein anderes Thema, warum man das eigentlich so ein bisschen verlauert hat mit dem Impfstoff. Aber dort hätte man vielleicht nur mit einer Impfung schon sagen, wir können einen guten Schutz anbringen. Und was mir völlig
fehlt... Ja. Das tut mir aber einen wichtigen Punkt. Also ich sage quasi, statt dass man die ganz alten Menschen impfen, sollte man gescheiter die impfen und mindestens einfach einmal, weil das einen gewissen Schutz bietet, wo im Arbeitsprozess stecken.
Also wir haben ja die älteren Leute, das ist etwas, wo man einfach ein bisschen verschlafen hat. Wir hätten die wirklich vom Anfang an sehr gut müssen schützen. Ob das in den Altersheim ist, aber das hat man können unter Kontrolle behalten mit dem Schutz von den alten Leuten oder die, die eher Risikogruppen sind. Mhm. Aber wir müssen doch probieren, ich spreche schon seit einem Jahr, die Fallzahlen oben abzubringen. Und wenn man jetzt gesagt hätte, jede Person, also man hätte das müssen anschauen, Herr Sachs kann das vielleicht dann auch relativieren, aber jeder hat ein natürliches Abwehrsystem. Vor allem jüngere Leute, die im Arbeitsprozess sind. Vielleicht hat jetzt gelangt, eine Impfung zumindest einmal die Ansteckungen zu minimieren. Dass man da sagen konnte, wir haben das noch wenigstens im Griff. Oder auch zum Beispiel die Antikörper. Wir haben, seit einem Jahr redet man nie davon, man macht einmal einen Antikörpertest. Jeder, der Antikörper in sich hat, man schätzt ja, dass irgendwie 20-30% der Bevölkerung Antikörper hat, die sind gar nicht ansteckbar. Jetzt müssen wir doch nur schon die Bevölkerungsgruppen nehmen und sagen, die müssen nicht dringend jetzt eine Impfung haben, weil die haben Antikörper. Mhm.
Also,
wir
haben ein bisschen andere Ansätze als
man
bis jetzt.
Ja, genau. Man hat eigentlich Impfstoff für eine viel breitere Bevölkerung danach, um eben möglichst schnell die Verbreitung zu minimieren. Also das wäre ein Ansatz, der nie diskutiert worden ist. Antikörper, kein Thema, dass man schaut, wer hat Antikörper, wer hat es schon gehabt. Also wir impfen die Leute, die bereits Corona hatten.
Punkt ist klar und ist interessant. Ich stelle es mal zur Diskussion.
Ja, also meine Kollegin hat jetzt ganz viele Bereiche angesprochen. Einerseits hat sie das Covid-Gesetz angesprochen, das noch zur Abstimmung kommt vor der Bevölkerung. Und ich hoffe sehr, dass das auch angenommen wird, weil das ist die Grundlage für die Entschädigung, für die Wirtschaft, für Künstler, für also Kultur, für alle Bereiche. Wenn das abgelehnt wird, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir die Arbeit eigentlich noch mal machen, weil sonst keine Entschädigungen mehr laufen. Und das wäre sehr bedauerlich, aus meiner Sicht.
Ist das, im Parlament ist das ja relativ... unbestritten,
ja, also oder, dass SVP hat es abgelehnt. Oder die SVP als einzige Partei. Ich glaube, ein paar wenige haben zugestimmt. Oder vielleicht... Gut, auf jeden Fall ist es nicht einstimmig durch.
Nein. Das ist nicht, das müssen wir schon klären. Also.
Auf der bürgerlichen Seite.
Nein, es hat ein paar Enthaltungen, einfach ganz wenige, die abgelehnt haben. Ja. Genau.
Okay, also mein Punkt ist quasi, im Parlament ist ein grosser Konsens. Es ist die Frage, wie gut in der Bevölkerung das verstanden wird und ob es dort allenfalls...
Genau, weil es wird jetzt auch so gesagt, man weiß eigentlich gar nicht, über was man abstimmt und so. Dann hat meine Vorrednerin auch darüber geredet, Impfstoff und aber auch die Impfstrategie. Und zur Impfstrategie möchte ich sagen, die Impfstrategie ist so aufgebaut, dass man zuerst die Ältesten impfen, dann das medizinische Personal plus Leute mit Vorerkrankungen, also wo viel mehr gefördert sind, weder die anderen Leute. Und ich finde, diese Stufe finde ich sehr korrekt. Dass man nachher allenfalls darüber diskutiert, dass die Leute, die nicht ins Homeoffice kommen, ich sage so, oder? Einfach die Leute, die gezwungenermassen von ihrem Job her mit anderen Leuten zu tun haben, also das Ansteckungsrisiko so oder so höher ist, dass man die allenfalls vorziehen würde. Das habe ich auch schon mal gesagt an einer Kommissionssitzung. Es ist aber so, dass halt die Strategie und die Aufnahme der Personaldaten, wenn man sich anmeldet für die Impfung, ist nicht so aufgebaut. Also der Zug ist wie abgefahren. Oder? Sonst müssen wir die ganze Strategie neu aufbauen. Aber über das reden wir eigentlich nur, solange wir nicht genug Impfstoff haben. Wenn es so ist, dass jetzt dann Millionen von Impfdosen kommen und all die Impfzentren impfen und auch übers Wochenende impfen, dann müssen wir die Diskussion gar nicht führen. Weil dann geht es relativ zackig, relativ rasch. Ja. Und die Bevölkerung ist mehr oder weniger durchgeimpft, die Leute, die wollen impfen. Ich glaube, wir müssen auch dort schauen, dass man die Impfbereitschaft wirklich zwischen 60% und 70% halten kann, dass man positiv über das Impfen redet, dass die Leute wirklich auch das machen. Oder, weil wir haben ja auch dort eine gewisse Skepsis, vielleicht ja. reden wir noch über das. Aber ich glaube, die Strategie, die ist jetzt aufgeleist. Und wenn dann der Impfstoff kommt, dann müssen wir das nicht mehr diskutieren.
Okay. Klarer Punkt, danke vielmals. Ich muss schnell zu beiden schauen, zum Herrn Sachs, der uns zugeschaltet ist, oder zum Markus Somm. Und zum schauen, wer gerne das Wort will. Ich gebe es dem Herrn Sachs zuerst.
Es ist diskutiert worden darüber, man soll eine Impfung geben, dann doppelt so viele Leute und nicht die zweite Impfung haben zur rechten Zeit, um sie zu geben. Man hat ja herausgefunden, dass die beste Distanz zwischen den zwei Impfungen 4 Wochen ist. Eventuell kann man auch ein bisschen später impfen, da sind die Daten noch nicht da, das ist noch nicht sicher. Und das ist halt, wäre dann ein Problem. Wenn man allen eine Impfung gibt, dann hat man vielleicht eine Wirkung von 50%, vielleicht auch weniger. Und hat dann vielleicht keine zweite Impfung in der Distanz, die es braucht, um die gute Impfschutz von über 90% zu erreichen. Das ist eine Entscheidung, die man getroffen hat. Andere Länder haben das vielleicht anders gemacht. Ich denke, das ist sicher eine gute Entscheidung. Dass man angefangen hat bei den älteren Leuten mit dem Impfen, hat damit zu tun, dass wir ja mit dem Gesundheitswesen an den Rand gekommen sind. Und das hat dann nicht nur die Versorgung von Patienten mit Covid betroffen, sondern auch die Gesundheitsbetreuung von allen anderen Kranken in der Schweiz. Und ich denke, darum ist die Entscheidung schon die richtige, zuerst die Gruppe zu impfen, die auch das Gesundheitswesen nachher brauchen, im Sinne von Spitalen und Intensivstationen. Zu den Antikörpern, zu der Immunlage. Also niemand hat einfach so gegen das neue Virus eine Immunität mit Antikörpern. Und die Antikörper, die durch Krankheit gebildet werden, da weiss man jetzt, dass etwa so 3 Monate dass der Schutz anhebt. Wir sind aber noch nicht sicher, ob über dieser Zeit nicht wieder eine Ansteckung kann stattfinden. Die Immunabwehr ist relativ spezifisch und darum sind auch die Varianten ein Problem. Wenn das Virus dann anders aussieht, kann das Immunsystem das nicht erkennen. Damit sind auch Leute dann nicht mehr geschützt, die Krankheit durchgemacht haben. Was man jetzt in letzter Zeit gesehen hat, ist, dass eine Impfung und eine durchgemachte Krankheit einen guten Schutz gibt.
Danke vielmals. Jetzt würde ich gerne ein bisschen konkreter wissen. Jetzt haben wir da verschiedene Ansätze, aber wir haben jetzt einmal eine Richtung vorgegeben. Das ist jetzt eindeutig geworden. Was gibt es denn überhaupt Alternativen in Ihren Augen, Markus, um wie man jetzt vielleicht auch differenziert? Ich kann sagen, wir können da ein bisschen lockern, da könnte man vielleicht eine Massnahme aufheben, dass wir irgendwie einen Schritt weiter können.
Also erstens ist ja, das ist, glaube ich, Konsens da überall, eben, das Impfen muss jetzt ganz schnell gehen. Zweitens finde ich auch, die Alten müssen wir zuerst impfen und alle Risikogruppen zuerst impfen und alle Leute, die ständig im Spital mit diesen Leuten zu tun haben, alle impfen, so schnell wie möglich. Und dort finde ich sehr wohl, dass natürlich die Behörden immer noch mehr besser können leisten. Also das funktioniert einfach noch nicht gut. Das machen sie nicht. Zum Kanton Zürich haben wir jetzt auch wieder einen riesen Rückstand. Das läuft nicht gut. Das muss man unbedingt verbessern. Und da finde ich politisch und auch von den Medien her der Druck einfach wahnsinnig wichtig. Lieber über das mehr schreiben, warum dass die Impfaktion immer noch so schleppend vor sich geht und anstatt die ganze Zeit über die Ansteckungszahlen. Und da würde ich etwas grundsätzlich sagen, auch was der Herr Sachs sagt, oder? Wenn wir uns so stark immer wieder auf das konzentrieren, ja, wir dürfen ja nicht zulassen, dass die Ansteckungen wieder fest zunehmen und dann eben noch die Mutanten und allen Seiten. Also wir können jetzt das nicht 5 Jahre so weitermachen. Und so tönt es ein bisschen, wenn der Herr Sachs redet. So tönt es fast, weil das geht so nicht mehr weg. Das geht so nicht mehr weg. Und deshalb glaube ich wirklich, wir tun gescheiter darüber nachdenken, wie können wir mit dem leben, dass das Virus vielleicht noch mal 2, 3, 4, 5, 6 Jahre unter uns bleibt. Und wir immer wieder Ansteckungen haben. Und wir wissen alle, wir können uns das nicht leisten so lange. Und solange wir können sicherstellen, dass die Leute, die wirklich ein Risiko haben, und das sind, das wissen wir jetzt mittlerweile auch, sehr, sehr überwiegend alte Leute ab 70, teilweise sogar mit Vorerkrankungen, die schützen, die impfen, alles machen für das. Aber was den Rest der Bevölkerung betrifft, bin ich extrem Skeptiker davon, dass wir die Politik, die wir bis jetzt gemacht haben, einfach weiterfahren. Mit der Maske, mit dem Handwaschen, mit Social Distancing habe ich auch kein Problem. Das geht alles noch. Wir können aber die Beizen nicht nochmals 2 Jahre zumachen und auch nicht bis im Herbst zumachen. Die müssen aufgehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Schulen wieder zugehen irgendwo. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass das Homeoffice einfach à la Gogo verlängert wird. Das geht nicht. Das kostet uns unglaublich viel Geld. Und ich sage es nochmal, es gibt nicht nur Kosten, die das Problem sind, sondern es gibt auch psychische Folgen. Es gibt gesundheitliche Folgen. Der Trade-off stimmt schon lange nicht.
Haben Sie das Gefühl, dass das in einem Missverhältnis steht?
Ja, eindeutig. Ich meine, wir machen jetzt alles wegen einer Krankheit. Wo ich auch, wenn man die Todeszahlen anschaut, ich meine, der Median ist bei etwa 85. Also es ist eine Krankheit, die wir ziemlich eingrenzen können, wer sehr gefördert ist. Und für das die ganze Bevölkerung in Ausnahmezustand versetzen für so eine lange Zeit, das ist unverhältnismäßig.
Nur schnell vom Herrn Sachs her, das, was er noch gesagt hat, es geht nicht nur um Todesfälle, es geht auch darum, dass wenn wir sehr viele steigende Fallzahlen haben, dass auch wieder ein grösserer Teil von, sagen wir mal, älteren Leuten, die vielleicht nicht durchgehend gesund sind, deshalb auch schwer erkranken.
Deshalb tun wir die impfen. Deshalb tun wir die Alten impfen, und zwar mit aller Priorität.
Aber es ist ja noch ein anderer Grund, oder? Die Spitäler sollten nicht wieder an Anschlag kommen oder nicht an ein gewisses Limit kommen. Sie brauchen Kapazität, dass wenn irgendjemand sonst ins Spital muss, sei es wegen einem Unfall, sei es wegen einer Krebserkrankung, irgendetwas, dass diese Person einen Platz hat im Spital und das Pflegepersonal
verhandelt. Das können wir steuern, Frau Moment, das können wir steuern, wir können ja Kapazitäten ausbauen.
Ja, aber da das hat man in den letzten Jahren hat man immer gespart am Gesundheitswesen. Ja, oder vermeintlich gespart.
Da bin ich schon dafür.
Ja, also Pflegeinitiativen ist auf dem Tablet. Oder? Wir brauchen so Massnahmen, dass man das Pflegepersonal kann stärken kann, dass die Leute in ihrem Beruf bleiben. Wir haben bis anhin mehr oder weniger regelmäßig ausgebildet, eine gute Anzahl ausgebildet, aber sie gehen vom Beruf weg, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Bei den Ärzten wissen wir, alle gehen in die Spezialitäten hinein, anstatt dass man eine breite Hausarztpalette hat und so weiter. Also dort müssen wir Massnahmen bringen, aber dort ist Politik dran. Aber zu spät, zu langsam.
Ja, klar, aber da bin ich ja dafür.
Und ich glaube, das gibt schon ein bisschen Schub, dass eben auch die Leute, die bis anhin dagegen waren, dass man dort investiert, dass man jetzt investieren kann. Also ich bin dort, natürlich sind wir dort sowieso offen. Wir haben ja die Pflegeinitiative, kommt ja auch wieder von unserer Seite.
Frau Wicken.
Da bin ich nicht ganz einverstanden, weil wir müssen einfach mal die Fakten auf den Tisch bringen. Ich frage immer, wo sind eigentlich die rund 300-400 Spitalbetten angegangen, die wir im ersten Lockdown mehr hatten? Also wir waren besser vorbereitet im ersten Lockdown. Man hat Spitalbett abgefahren. Jetzt sind rund, auch mit weniger Spitalbetten, etwa nicht einmal ein Fünftel an Covid-Patienten im Spital. Wir haben auch freie Betten. Man sagt immer, das Pflegepersonal ist am Anschlag. Also ich glaube, vor allem auch bei den Altersheimen, dort ist das wirklich berechtigt, dort sind die an Anschlag gekommen. Wir haben aber auch am Frühling geklatscht und die Leute waren daheim und in der Kurzarbeit vom Pflegepersonal. Und ich möchte einfach da auch ein bisschen widersprechen. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem auf der Welt und wir haben die höchste Pflegefachdichte überhaupt. Also wir haben doppelt so viele Pflegeleute auf 1000 Einwohner, rund 17, als der Durchschnitt der OECD-Länder. Also wir haben sehr ein gutes, ausgebautes Gesundheitssystem. Wir haben ein teures Gesundheitssystem. Das Problem ist nur, und da wird euch in Pflegeinitiative kein Witz helfen, das Problem ist, dass wir von den pflegenden Pflegeleuten 2/3 haben mit einer akademischen Ausbildung Und ein Drittel ist die, die es klassisch über die Lehre machen. Und seien wir ehrlich, das ist so. Und mit der Pflegeinitiative will man nochmal die ganze Pflege verakademisieren. Und seien wir doch ganz ehrlich, bräuchten wir im Altersheim wirklich Leute, die mit einem akademischen Titel gehen und die Leute pflegen? Nein, wir bräuchten Leute, die das mit Leidenschaft macht, die das gerne macht, die vielleicht auch einen einfacheren Einstieg bekommen in die Pflegebriefe. Also da
das ist eine andere Note noch in der Diskussion, aber so das Grundsätzliche, was Sie sagen quasi, wieso tun wir jetzt quasi wieder Panik schieben, wenn das System eigentlich noch ein bisschen belastbar ist? Man könnte ja dann reagieren.
Es ist ja nur belastbar, weil wir die Massnahmen haben. Also wenn wir jetzt alle die Masken abziehen, keine soziale Distanz mehr, die Hände nicht so viel waschen.
Ja, aber von dem redet niemand. Nein,
aber das tut ja niemand in Frage stellen.
Nein, das haben Sie vorher nicht in Frage gestellt. Aber Restaurant öffnen und alles. Mhm. Wenn wir jetzt alles subito würden öffnen, Homeoffice aufheben, ich weiß nicht, was vorher noch alles gefällt worden ist, dann wird das wieder explodieren. Da bin ich überzeugt. Weil dann wird man sich wieder anstecken, weil die Leute halten sich an die einfachen Massnahmen eben zu wenig. Und man trifft wieder mehr Leute. Und wenn man mehr Leute trifft, ist das Ansteckungsrisiko einfach grösser.
Aber jetzt sind Sie wieder in dieser Logik drin.
Nein, ich möchte noch etwas sagen zu vorher. Es redet niemand davon, dass man das Restaurant jetzt noch 2 bis 3 Jahre zu hat. Von dem redet niemand.
Ja, und wir werden wenn man so weiterredet, wird das noch länger gehen. Wenn wir so weiterreden, schon.
Nein, das aber es geht genau um Kommunikation. Wo ich die gleiche Meinung habe, wir müssen positiver kommunizieren, unbedingt. Wir müssen mit Perspektiven kommunizieren, wir müssen auf ein positives Signal senden an die Bevölkerung, dass die Bevölkerung Lust hat, die Massnahmen umzusetzen, die jetzt gelten, weil sie wissen, wenn ich das mache, wenn ich persönlich mich an die Massnahmen halte, dann kann ich demnächst wieder mein Feierabendbier trinken. Und das finde ich ganz wichtig. Und die Kommunikation läuft über die Medien vor allem. Und dort würde ich eben ein bisschen positivere Arbeit erwarten.
Gut, aber die meisten Medien tun ja eigentlich den Bundesrat eher verteidigen. Dort ist also nicht so das Problem. Der Bundesrat wird ja nicht wahnsinnig kritisiert
in den Medien. Aber man redet ja viel zu viel über die Fallzahlen. Man redet viel zu viel über das Negative.
Aber auch der Bundesrat. Auch der Bundesrat redet zu viel über die Fallzahlen.
Ja, ich kann den Bundesrat nicht gut beraten im Bereich der Kommunikation.
Warum reden wir nicht darüber, was Frau Höger gesagt hat? Die Spitäler sind, wie weiss Gott, überhaupt nicht ausgelastet. Wir haben in den ganzen Spitälern, glaube ich, etwa 5% sind jetzt noch Corona-Patienten.
Ja, Herr Sohn, das ist so. Aber sind das ist nur wegen unseren Massnahmen.
Wir sind, wir sind letztes Jahr nie richtig einen Anschlag gekommen, was die Spitäler
Frankreich
betrifft.
Frankreich ist alles wieder überfüllt.
Frankreich hat einen Lockdown seit dem August und hat die höchsten Fallzahlen.
Das ist nicht das seit dem August. Sie haben geöffnet zwischendrin.
Das Problem ist, Frau Feri, dass der Lockdown, oder sagen wir jetzt auch die Restaurantschlüsse und so weiter, die Wirkung dort ist viel, viel unsicherer für den Preis, den man dafür zahlt. Ich habe nichts gegen die Masken, nichts gegen das Handwaschen, nichts gegen Social Distancing. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man grosse Veranstaltungen durchführen sollte. Ich finde die Demonstrationen, jetzt war mal nicht so viel, aber ich würde die nicht gerne jedes Wochenende sehen. Finde ich ein Problem. Aber das andere geht auch nicht, dass wir das Leben so einschränken.
Wir sind ja uns fast einig.
Nein. Wir sind uns nicht einig bei den Restaurants und beim Homeoffice gar nicht. Wir
wieso redet man eigentlich immer nur über die Restaurants? Wieso redet man? Ich würde zum Beispiel auch gerne mal über Fitnessstudio reden.
Ja,
über Hobbys für die Leute.
Wichtig,
oder? Ich glaube, das wäre mental ganz wichtig, dass man dort mal den Fokus setzt und sagt, also ich kenne zu viele Leute, die gehen raus gut trainieren, Alternativen suchen, positive Kommunikation. Ja. Oder man kann auch draussen gut trainieren. Man kann gewisse Sachen, jetzt, wo es Frühling wird, rausverlagern. Dass man die Lüftung, wie der Herr Sachs gesagt hat, man ist an der Luft, man steckt sich vor allem in den Innenräumen an. Und das wäre eine super Kommunikation.
Aber noch einmal.
Darf ich schnell einhaken? Ich habe jetzt lange zugehört, wie es ganz interessant ist und eigentlich immer auf den Moment gewartet, wo wir ein bisschen konkreter werden können. Sie haben recht, oder? Man redet jetzt intensiv über das Restaurant, wo ich auch meine, aber meine Meinung ist nicht relevant, dass man dort vielleicht ein bisschen mehr könnte machen könnte, wegen Herrn Sachs hören, aus epidemiologischer Sicht. Herr Sachs, ist es tatsächlich so ein Problem, jetzt Restaurantschritte aufzumachen oder auch Fitnessstudios, wenn wir, erstens haben wir bei den Restaurants auch Aussenterrassen, die möglich wären. Zweitens frage ich mich immer, die Leute, die Angst haben und die das Gefühl haben, sie würden schwerer kranken, die müssen ja nicht ins Restaurant.
Ja, also das ist klar. Wer sich nicht gut anstecken will, der kann sich eigentlich schützen. Eben die Massnahmen, die man persönlich machen muss, die sind ja relativ einfach. Und ich möchte da einmal das Verhältnis zwischen den Massnahmen und dem und ein persönliches Verhalten noch mal einführen. Und ich denke, darum ist es eigentlich gut, dass wir die Grenzwerte festgelegt haben, weil die auch nicht automatisch sind, sondern noch mal hinterfragt werden jeweils. Aber das gibt doch uns allen eine Motivation, die Grenzwerte zu unterschreiten, dass Öffnungen, dass die Massnahmen, die man der ganzen Schweiz von Gesetz wegen dann muss aufoktroyieren, können gelockert werden. Und damit ist eigentlich das Verhalten von jedem Einzelnen nochmal gefordert. Und ich glaube, wir müssen jetzt solidarisch zusammenstehen und jeder Einzelne muss einfach die Distanz von 1,5 Meter einhalten oder sonst eine Maske anziehen, desinfizieren und das, was ich in dem Raum gesagt habe. Wenn alle das würden machen, dann könnte man auch lockerer. Das heisst, wenn in den Beizen Tisch genug gross sind und man auch während dem Essen kann 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand haben voneinander, dann könnten wir auch die Restaurants wieder aufmachen.
Danke vielmals, Frau Rüecker. Sie haben ja mit Ihrer Initiative Beizen für Bützer einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo Sie gesagt haben, da kann man etwas machen, ohne dass die Lage wieder explodiert. Man muss doch anders fragen. Genau, dort ist ja an und für sich, das kann man wahrscheinlich nicht messen, aber dort hat es jetzt kein Superspreader-Event gegeben, nur weil jetzt die Bürzer, die Handwerker, können essen über den Mittag.
Wir haben ja im Land rund 25'000 Restaurants. Und die 25'000 Restaurants sind vor dem Lockdown super vorbereitet gewesen mit Schutzkonzept. Die haben so viel investiert. Man hat ihnen alles zugetan. Jetzt, das ist genau das gleiche der Winter. Man hat nie etwas gehört, Hotel haben offen gehabt. Die haben auch dort müssen essen in den Restaurants. Haben wir jemals irgendetwas gehört? Es hat wahnsinnig viele Ansteckungen gegeben. Es hat funktioniert. Und es fehlt jegliche Beweislast, dass eben der harte Lockdown alles oben abfahren, die Leute daheim einsperren, dass das weniger Ansteckungen gibt.
Die Leute einsperren ist bei uns nicht der Fall.
Ist einfach, die Leute sind weg, sie dürfen nicht arbeiten, sie müssen daheim sein, sie müssen mit dem Homeoffice. Also für mich ist klar, wir haben Restaurants, die viel investiert haben. Es gibt keine Beweise bis heute, dass dort die grossen Ansteckungen passieren. Gibt es nicht.
Und darum muss ich muss sagen, das Gegenteil gibt es auch nicht, weil einfach die Datenlage sehr schlecht ist. Man weiss
im Grunde noch heute nicht
genau, wo das der Hauptanteil
von der Ansteckung ist. Man weiss es von den Hotels. Ich meine, es hat den Fall gegeben im St. Moritz. Da hat man das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt ein Superspreader-Fall. Und dann Bündner Hörde, finde ich, machen das sowieso sehr gut. Sofort Massentest gemacht, rausgekommen ist, es haben sich ganz wenige Leute angesteckt. Deshalb bin ich auch für Massentests. Man muss aufhören, dass man immer das Gefühl hat, Heimat Sterne, die Welt ist vor dem Untergang. Das macht die Leute auch fertig. Oder dass man die ganze Zeit so die Leute im Prinzip in eine dauernde Angst versetzt. Und das ist blöd. Deshalb bin ich für Massentests, dass die Leute sehen, okay, an dieser Schule, das ist bei uns auch passiert, an unserer Schule, Oberstufe, hat es auch einen Fall gegeben, englischer Mutant, hat man das Gefühl gehabt, oh, ganz schlimm, hat man alle 500 Kinder getestet, Ergebnis, eine Ansteckung, eine einzige Ansteckung. Und das ist einfach wichtig, dass die Leute langsam merken, wir können leben mit dem Virus. Mir geht es um das. Wenn ich von Normalisierung rede, geht es mir um das. Wir müssen können einen Weg finden, dass wir mit dem leben. Wir müssen schauen, dass die Leute, die wirklich im Risiko sind, geimpft sind oder geschützt. Aber sobald das der Fall ist, und das ist bald der Fall, müssen wir wieder normalisieren. Es kann nicht sein, dass wir einfach jetzt aus Angst, dass wir uns anstecken, obwohl die meisten Leute unter 70 nie an dem sterben, nur aus dieser Angst heraus praktisch unser ganzes Leben immer prägt lassen von dieser Pandemie. Das geht nicht, das halten die Leute nicht aus, das geht nicht mehr.
Frau Fehri, ich will Sie jetzt gleich ein bisschen sippenhaft nehmen, auch wenn Sie nicht Sprecherin sind vom Bundesrat.
Aber
wir reden gleich von der gleichen Partei bei Alain Berset und haben zwei grosse Kritikpunkte. Erstens, dass das mit dem Impfen nicht richtig und gut aufgeleistet worden ist, dass das viel zu lang gegangen ist. Und zweitens frage ich mich auch, warum schafft es ein Kanton Graubünden, massiv zu testen und mit dem massiv die Fallzahlen oben runterzubringen? Und wieso schafft man das eigentlich landesweit nicht?
Weil eben Kantone zuständig sind. Kantone sind zuständig für die Testerei. Also wir haben den Föderalismus und Kanton Graubünden hat es vorgemacht. Ich komme aus dem Kanton Aargau. Da gibt es jetzt zögerliche Ansätze, dass man auch breit testet. Es gibt aber auch gute Beispiele von grösseren Firmen, grösseren Unternehmen, die jetzt so Testereien einführen. Und das finde ich sehr gut. Also da kann der Bundesrat wenig machen. Wenn, dann hätten wir das
jetzt... Sind Sie sicher? Also ich bin, ja, wenn ich jetzt noch kritisch bleibe, muss ich sagen, wenn der Bundesrat wirklich hätte wollen, wenn man an der Spitze wirklich ein sagen wir jetzt mal, das gehört mir jetzt viel in der letzten Zeit, ein Manager gehabt aus der Privatwirtschaft, der gesagt hat, so, ich sage jetzt, wie das muss laufen und ich erstens mache ich jetzt mit dieser Lonza, mache ich einen Deal, wir müssen einen eigenen Impfstoff entwickeln. Einfach hat manchmal das Gefühl, ja, es fehlt ein bisschen die konzentrierte Führung auf Ebene Bundesrat.
Sie wissen, Politik ist nicht Privatwirtschaft. Also das ist so eine kleine Vorbemerkung. Was er natürlich hat können machen, ist, dass man das ins Covid-Gesetz reinpacken würde. Diskussionen haben wir sicher gehabt, auf allen Ebenen. Aber die Führungsstruktur darf man in einem Krisenfall sicher hinterfragen. Und das macht auch die Geschäftsprüfungskommission. Also die schaut auch, wie ist das gegangen in den letzten Monaten. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt aus dieser Pandemie rauskommen, sondern auch, dass wir etwas lernen, im Fall wieder eine Pandemie kommt. Und eine Pandemie kann irgendeinen Ursprung haben. Das kann auch eine Cyberattacke sein, die das ganze Land lahmlegt. Irgendetwas muss nicht unbedingt im Gesundheitsbereich sein. Und darum ist es ganz wichtig, dass man auch zurückschaut, wie hat der Bundesrat entschieden, aufgrund von welchen Grundlagen, wie hat er sich selber geführt? Ist zum Beispiel auch der Wechsel vom Bundespräsidenten, Bundespräsidentin, ist das jetzt richtig oder ist das in der Krise nicht ideal? Auch das Parlament, welche Rolle hat das Parlament gehabt, finde ich auch. Muss man sich hinterfragen, ist das korrekt?
Wenn eine sagen Sie jetzt als Mitglied von der Geschäftsprüfungskommission,
ja, also das muss untersuchen,
aber es ist mir jetzt ein bisschen zu fest rückschauend.
Ja, aber
der Markus Somm sagt, wir müssen jetzt eine Strategie haben, wo man mit dem Alltag von dieser Krankheit umgehen kann.
Ja, aber auf das kommen wir dann zurück, oder? Dass wir wirklich daraus lernen und sagen, wie gehen wir weiter. Weil die Erkenntnisse, die nützen uns nicht nur in zwei Jahren, sondern die nützen uns auch nach dem Sommer dann noch etwas weiter. Oder? Und wir brauchen die Strategie tatsächlich, um rauszugehen. Und ich meine, hätte der Bundesrat vor einem Jahr gesagt, wir tun jetzt eigenen Impfstoff herstellen und wir hätten vielleicht auf den falschen Impfstoff gesetzt, hätte ja können sein, dann wäre das Geschrei auch losgegangen. Oder hätte er irgendwie Impfstoff eingekauft, der dann nicht zugelassen worden wäre, wäre das Geschrei auch losgegangen. Ich glaube, der Bundesrat hat sehr gut in seiner Mehrheit analysiert, hat abgewogen, was ist Privatwirtschaft, wo müssen wir Impfstoff einkaufen, wo müssen wir reservieren und jetzt haben wir ein gutes Paket. Dass die Firmen, die Unternehmungen jetzt nicht können liefern, das ist ja nicht im Bundesrat sein Problem, sondern das ist auf der Lieferseite das Problem. Man hätte vieles können anders machen, selbstverständlich, aber es ist jetzt so aufgeleistet.
Also Kritik ist jetzt eigentlich ein bisschen billig, wenn man jetzt sagt, ja,
weil es wäre auf der anderen Seite wäre dort sicher Kritik auch
gekommen. Also was zum Beispiel ganz eigenartig ist, ist ja, dass der Bundesrat jetzt in dieser Krise, die jetzt ein ganzes Jahr lang geht, nicht endlich mal einen bundesrätlichen Ausschuss zum Beispiel macht, wo einfach drei Bundesräte zuständig sind für die ganze Corona-Politik. Es ist ja ein Unsinn, dass praktisch der Alain Berset allein das entscheidet.
Aber das ist ja der Grund. Es gibt keine Kommission. Der Bundesrat Parmalin ist ja zuständig für seinen Bereich und so weiter.
Es bräuchte doch eine feste Kommission, wo man sagt, die drei Bundesräte die sind jetzt zuständig für die Corona-Krise. Jetzt ist es immer noch Alain Berset allein. Das ist übrigens auch ein Grund,
das
warum
das
härter kritisiert wird, weil der Konsens unter den Parteien ist viel zu schmal mittlerweile, viel zu schmal geworden.
Aber es gibt einige Führungsgremien im Moment.
Aber es gibt keine Kommission. Es wäre doch normal gewesen, dass der Bundesrat sagt, das ist ein absoluter Ausnahmezustand. Jetzt setzen wir drei Bundesräte besetzen, wo wir sagen, die treffen sich regelmäßig, die haben alle zwei Tage eine Sitzung und die führen das Land. Das hat nie stattgefunden. Sondern es ist praktisch einfach nichts passiert. Man hat sich nicht angepasst in der Führungsstruktur. Der ganze Bundesrat, ich rede jetzt nicht von Alain Berset allein, sondern der ganze Bundesrat hat es völlig versäumt, zu sagen, hey, das ist im Prinzip wie ein Krieg. Und im Krieg machen wir auch spezielle neue Gremien, wo zum Beispiel eben drei Bundesräte sind.
Gut, mit den Bundesräten hat es das wahrscheinlich nicht gegeben, aber es gibt die Krisenstäbe. Es gibt die.
Aber die
und das ist,
komme ich
halt wieder
das
auf
die BWK
zurück. Das wird jetzt angeschaut.
Aber
Frau Fehring, wie ist das gegangen?
Nicht das Gleiche. Da müssen die drei Chefs drin sein.
Es gibt aus dem Departement heraus gibt es schon Eigenkritik. Einfach, dass ich das gesagt habe.
Ja, das ist ja nicht der Punkt.
Und das
Punkt
ist ja das, was man muss lernen daraus lernen muss.
Aber der erste Fehler ist, dass der Bundesrat ganz offensichtlich nicht mehr führt. Man hat einen Bundesrat, Alain Berset, der praktisch das Ganze macht.
Er vorbereitet.
Ja, am Schluss wissen Sie auch, der Alain Berset hat eine enorme Durchsetzungskraft in dem Gremium. Die ganze Politik ist viel zu wenig breit abgestützt. Das ist das Erste. Der Bundesrat sollte ein ständiges Gremium haben, das sich nur mit Corona befasst. Drei Bundesräte sollten drin sein, aus meiner Sicht. Zweitens, nein, noch wegen der Privatwirtschaft. Das ist doch auch peinlich, dass ein Land, das zwei Konzerne hat, die führend sind auf der ganzen Welt als Pharmakonzern, dass wir nicht in der Lage sind, genau die Impffrage sehr früh und sehr schnell zu machen, ist ja peinlich. Und ich meine, tut mir leid, muss man Alain Berset kritisieren. Das Normalste vom Normalen wäre gewesen, Alain Berset wäre selber sofort zu der Pharmaindustrie gegangen und hätte gesagt, können wir helfen. Ist nicht geschehen. Hat er nicht gemacht.
Das wissen wir
vor
nicht.
Vor zehn Jahren kann ich Ihnen garantieren, der Flavio Gotti, der auch... Nein, es ist ja offensichtlich, der Beni hat den Brief geschrieben. Ja. Nicht der Berset ist an Beni gegangen.
Aber wir wissen
warum hat er nicht gewusst, und warum hat er nicht gewusst, dass die Lonza dort in dem Deal ist? Weil er nie auf Basel angerufen hat. Der Flavio Gotti war auch mal Gesundheitsminister. In so einer Krise wäre das Erste, was der Flavio Gotti gemacht hätte, wäre, ich rufe Daniel Vasella an.
Aber das wissen
und dann
wir
hätte
jetzt
der Daniel also... Vasella gesagt, es ist immer so gelaufen in der Schweiz. Das ist ja der Witz von der Schweiz. Wir haben das Milizsystem. Der Daniel Vasella hätte gesagt, du, Flavio, ich weiss, dass die Lonza in Verhandlungen ist mit der Moderna. Lüt doch den Lonza an. So läuft es normalerweise in der Schweiz. Dass das nicht mehr funktioniert, das muss man überdenken.
Danke vielmals. Jetzt hat der Herr Sack sehr lange zugelassen und wir sind jetzt vom 100. ein bisschen ins 1000. gekommen. Ich möchte aber Sie noch mal gerne fragen, also ganz grundsätzlich eigentlich, was ist Ihnen jetzt durch den Kopf gegangen bei dieser Diskussion, die wir hier im Studio geführt haben?
Ja, das ist eine politische Diskussion von der Führung und es ist klar, dass wir in der Schweiz eine bestimmte Situation haben mit den vielen Kantonen, den vielen Gesundheitswesen, wo immer wahnsinnigen Aufwand zur Folge hat, um zu diskutieren, was man genau machen will. Es ist ja auch diskutiert worden, ob jetzt die Tatsache, dass verschiedene Kantone verschiedene Wege gegangen sind, gut oder nicht gut war. Ich glaube, ein totalitäres System, wo eben die Entscheidung fällt und wie ein CEO das Ganze kann führen, hat vielleicht für gewisse Entscheidungen einen Vorteil gegenüber einem sehr demokratisch aufgestellten Land. Auf der anderen Seite, wenn dann die Person oder die Machtkonzentrationen Fehler macht, das ist vorher auch gesagt worden, dann kann es auch in eine ganz falsche Richtung gehen. Und unser System hat eine gewisse Absicherung dagegen, dass man zu extreme oder falsche Sachen macht und kann immer wieder ein bisschen nachkorrigieren. Aber es braucht Zeit.
Entschuldigung, wenn ich da reingehe, über die Distanz nicht ganz einfach, aber ich würde eigentlich gerne schon von Ihnen auch als Mediziner wissen, ob das, was der Markus Somm gesagt hat, Sie auch überzeugt. Im Grunde genommen klingt das für mich sehr nachvollziehbar, dass wenn man so eine starke Pharmaindustrie hat in der Schweiz und wir sind uns das gewöhnt, aus anderen Krisen, Swissair-Krise, Bankenrettung und so weiter, dass die führenden Leute zusammenhocken und sagen so, wir finden da eine Lösung miteinander.
Ich sehe da zu wenig dahinter, dass ich da wirklich kann etwas sagen kann, was welche Industrie zu bieten hat und wie schnell das kann mobilisiert werden. Die gleiche Diskussion war ja auch bei der Herstellung von Masken. Da haben wir ja in der Schweiz dann eine Initiative gehabt. Das ist schon relativ lang gegangen, bis dann die Masken auf den Markt gekommen sind. Das sind doch recht komplexe Abläufe, die Forschung und Herstellung von solchen Impfstoffen und Testungen. Das ist heute wahrscheinlich ein internationales Unternehmen. Da sind ja auch internationale Verbindungen zwischen Firmen und Forschungsinstituten. Da sehe ich zu wenig dahinter, dass ich das beurteilen kann.
Also, man kann das gerade jetzt korrigieren. Ich finde, erstens, finde ich gut, was Sie sagen, Herr Sachs. Es ist völlig richtig. Niemand redet von einem totalitären System, das wir hier wollen. Ganz sicher nicht. Sondern im Gegenteil, ich finde ja gerade, der Bundesrat hat eigentlich die Macht zu fest konzentriert auf ein Departement. Und deshalb sind dort auch viele Fehler passiert. Ich meine, die ganze Lonza-Geschichte ist auch deswegen peinlich, weil der Gesamtbundesrat nie etwas erfahren hat von diesem Angebot. Nie etwas gehört hat von der Lonza. Die haben einfach, und ich meine, da finde ich, die anderen Bundesräte sind auch schuld. Weil die anderen Bundesräte haben ja vielleicht auch noch Kontakt auf Basel. Hätten auch mal selber auf die Idee kommen können. Ja, ist noch komisch, wir haben Roche und wir haben Novartis.
Einen ist ja noch Arzt, einer von diesen
Bundesräten. Ja, eben. Also wir haben ja noch Roche und Novartis haben wir in Basel. Und jeder Bundesrat weiss das, glaube ich. Dass die nicht selber auf die Idee kommen, finde ich unglaublich peinlich. Und dass eben Einzelpersonen eine Rolle spielen. Netanyahu ist eben direkt mit Pfizer selber verhandelt. Der hat Nacht um 3 noch einem CEO angerufen von Pfizer und hat gesagt, wir wollen jetzt den Impfstoff. Und der Wille, Der Wille zum Erfolg, der Wille aus dieser Krise herauskommen, habe ich bis jetzt bei allen Bundesräten, ich sage es ganz bewusst, eigentlich nicht gespürt. Man hat nicht das Gefühl, dass sie finden, hey, wir müssen raus aus dieser Krise, wir müssen weg von dieser Krise. Es kann nicht sein, dass unser Land jetzt einfach die ganze Zeit in dieser Krise ist.
Eigentlich relativ defensiv. Wir sind bereits in den letzten Minuten von der Sendung und ich wollte eigentlich etwas Grösseres noch diskutieren. Für das lange jetzt nicht mehr. Vielleicht Frau Fehry, wahrscheinlich letzte Wortmeldung für Sie. Gibt es einen Weg völlig aus dieser Krise raus, in eine alte Normalität, wie wir sie gekannt haben? Oder glauben Sie, dass das vorbei ist, dass wir mit dieser neuen Normalität leben müssen?
Es kommt ein bisschen darauf an, was man unter der neuen Normalität auch bezeichnet. Ich glaube, Masken, Abstand halten, Handhygiene, das wird uns noch länger begleiten.
Ich glaube, länger heisst das noch ein Jahr, noch zwei Jahre, noch drei Jahre?
Das kommt schwer, ganz fest auf die Impfungen und auf die Mutanten darauf an, wo das Virus noch wird machen und wie die Impfungen dann wirken auf die Mutanten. Ich glaube aber, dass man, wenn eben die Impfbereitschaft da ist von der Bevölkerung und man dann durchgeimpft hat, was ja sehr bald der Fall sein soll, dass man in eine gewisse Normalität rein kann, dass man wieder in das Restaurant kann, dass man wieder ins Fitnessstudio kann, dass die Kultur wieder offen ist, auch wenn man vielleicht halt einen Platz in der Mitte muss offen lassen. Das finde ich, das muss demnächst möglich sein. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass das demnächst möglich ist, weil ich glaube daran, dass der Bundesrat aus dieser Krise will. Ich glaube daran, dass er das Beste will für die Bevölkerung.
Danke vielmals. Ich mache da einen Schlusspunkt. Also es wird dann noch eine sehr interessante Analyse sein, wenn dann der ganze Berg Arbeit einmal erfüllt ist und man analysiert hat, wie das gelaufen ist, wie die Prozesse gewesen sind und ob man das verbessern kann. Ich bin sicher, dass wir einen Haufen Verbesserungspotenzial werden entdecken. Danke vielmals für den Moment. Herzlichen Dank, Frau Fehry, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, Herr Sachs, dass Sie zugeschaltet waren. Der Monika Rüger, dass Sie da in der Sendung sind und Markus Somm. Das waren Standpunkte von der Sonntagszeitung. Ihnen danke fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.